Ja, herzlich willkommen bei uns herum auf 1500 Meter beim Alm-Podcast. Heute zu Gast Christoph Grasl, Fliesenlegermeister aus Kufstein. Schön, dass du da bist, Christoph.
Danke, Sebi, für die Einladung. Bin ich gern gekommen. Habe eh schon ein bisschen spekuliert und lang gewartet auf die Einladung. Aber jetzt ist sie da, jetzt bin ich da und jetzt können wir ratschen.
Jetzt hast du uns ja einen Grund nachgeliefert. Ich meine, du warst natürlich immer schon auf der Agenda drauf. Unser Podcast dreht sich ja darum, dass wir interessante Persönlichkeiten aus der Region von Sport, Kultur, Handwerk und sonstige tolle Leute herum begrüßen wollen. Und das ist jetzt eigentlich heute unser erster Handwerks-Podcast.
Oh.
Du machst die Premiere sozusagen und dieser besagte Grund, was du uns jetzt noch nachgeliefert hast, ist ja nicht ganz klar oder nicht erwähnenswert, sage ich jetzt mal, weil du bist ja kürzlich zum Innungsmeister von die Fliesenleger ernannt worden. Gratuliere dazu.
Danke. Ja, das stimmt. Das ist jetzt circa, das ist ganz frisch, ein Monat. 3 Wochen, ein Monat ist her. Und haben wir das Amt noch übernehmen müssen oder wollen oder dürfen, wie man es auch immer nimmt. Ich vertrete da Tirol für uns Fliesenleger, Platten und Ofensitze und Keramiker. Und da werden wir schauen, dass wir das Beste machen können für unsere Zunft.
Tolle Sache. Du hast ja erst vor kurzem deinen 38. Geburtstag gefeiert.
Ja.
Und bist, soweit ich weiß, so eigentlich der jüngste Innungsmeister, den was wir zumindest seit langem in die Sparten gesehen haben. Das ist ja sonst eher ein politisches Amt, was man eher ein bisschen sparer antritt, oder?
Das stimmt allerdings, ja. Trotzdem war ich sogar 37 noch.
Ja.
das hat sich ein bisschen überschnitten. Aber ja, ich bin tatsächlich der jüngste Innungsmeister von Österreich, ja.
Irre, ja. Tolle Sache. Natürlich auch Hut ab, weil das ist ja mit viel Verantwortung verbunden. Das ist ja nicht so, dass man da jetzt weiterhin seinen Job 100% nachgehen kann, sondern du hast jetzt da viele neue Aufgaben dazugekriegt und die kosten ja auch Zeit und Energie.
Ja, das stimmt allerdings. Also am Anfang, die ersten 2 Wochen, hat mich schon ein bisschen, muss ich sagen, der Schlag getroffen, weil da sind E-Mails reingerascht zu den Roundtable-Veranstaltungen und zu der Tischtennis-Öffnung und überall war ich in ganz Österreich umeinander chatten. Das habe ich dann gleich ein bisschen ruhig gestellt, das Ganze. Und natürlich, also Zeit nimmt das, wenn man es richtig macht, schon in Anspruch. Aber ich habe ein Bomben-Team hinter mir, die was da ich davor eingeführt habe in das und gesagt habe, um Erlaubnis habe ich nicht gefragt, aber ich gesagt, jetzt haben wir den Schritt vor und sie müssen jetzt andere Positionen einnehmen und ob sie das wollen. Natürlich, wenn die sie nicht wollen, dann geht es auch nicht. Dann kannst du nicht einen Betrieb mit fast 20 Leuten haben und noch ständig dahin sein. Das funktioniert nicht.
Ja, aber die spielen da einen Rücken frei.
Ich habe im Büro so wie außen Top-Teamplayer, die was ineinander spielen, mit mir spielen. Also ich bin jetzt immer wieder merke ich es, oder umso schneller merke ich es, umso öfter, dass ich weg bin, dass schon ein paar Instruktionen, ein, zwei kurze Meetings. Und dann funktioniert das eigentlich im Handwerk genauso, ja. Weil sie wissen ja, was sie zu tun haben. Ich muss ihnen ja nicht mehr sagen, wie es fließen oder aufsetzen geht. Das wissen sie ja. Ich muss ja nur schauen, dass die Arbeit da ist und dass sie die Arbeit abarbeiten.
Aber da kann man nur gratulieren, weil dann hast du einen Betrieb perfekt aufgestellt. Wenn ein Betrieb ohne Chef auch funktioniert und läuft, dann hast du sicher viel richtig gemacht.
Ja. Ich glaube, also ich möchte selber, wie wir zwar ja immer schon gesagt haben, beider Seiten gerne in unsere Betriebe arbeiten und so machen wir das und du ja genauso. Und ich glaube, nur so ist halt der moderne Führungsstil und das Legere halt möglich, dass man so einen großen Betrieb hat und so super Bombenleute hat und dass man dann noch Innungsmeister auch noch sein darf von Land Tirol und da nicht ständig präsent sein muss in der eigenen Firma. Das ist dann, was will man eigentlich mehr? Es geht nicht mehr Luxus.
Weißt du jetzt den modernen Führungsstil ansprichst? Ich meine, du hast ja die Firma vor ein paar Jahren von Vater übernommen, vom Ewald. Der hat ja schon noch ein bisschen den patriarchischen Führungsstil gehabt. Ich habe das selber noch ein bisschen miterlebt. Das war schon noch ein anderer Marsch, was da geblasen worden ist. Wie war das für dich, jetzt das Modernere einzuführen? halt nicht mehr so streng, sondern wirklich auf Augenhöhe mit den Mitarbeitern kommunizieren. Ist das gleich von Anfang an gegangen? Hast du überhaupt gemerkt, willst du das oder wie ist da die Übergangsphase gelaufen?
Ja, ich muss sagen, ich habe das eigentlich gleich einmal, oder der Papa hat es eigentlich gleich einmal, ich habe drei Brüder, also wir sind so dritt, ich habe zwei Brüder, und wir haben eigentlich gleich einmal, oder der Papa gewusst, wer derjenige ist, der was in Frage kämen könnte, und das war dann noch ich. Und ich habe eigentlich genau die ganzen Klischees gebrochen, was man eigentlich so brechen kann, mit den klassischen, man darf ja nicht daheim lernen, weil dann wärst du ewig der Lehrer bleiben, und man muss dann einen Master machen, und wenn man aus dem Master ist, dann kommt man zurück, und dann kann man ausschaffen, und dann kann man Gas geben, und das habe ich eigentlich gleich schon. Ich weiß nicht, warum ich das verstanden habe, aber gleich schon kapiert, dass ich so eigentlich das nie haben wollte, weil ich habe trotzdem gewusst, dass wir eine der besten Mannschaften haben im Fliesen und Ofensetzen, was es im Tiroler Unterland gibt. Und warum soll ich jetzt woanders hingehen und lernen und dann heimkommen und einen großen Mack rauslassen? Ich kenne die Leute nicht, ich weiß nicht, was tut der in seiner Freizeit gern, was tut er nicht gern. Ja. Und so habe ich eigentlich meine Lehrzeit genossen, daheim, muss ich sagen. Ich habe es nicht einfach gehabt, aber das war alles in Ordnung. Und ich kann nur jedem empfehlen, heutzutage, vergesst die alten Klischees, das hat nichts mit denen zu tun, was heute wichtig ist. Ich kenne jetzt meine Leute in- und auswendig, sie kennen mich in- und auswendig. Sie wissen, was ich kenne, was ich nicht oder was ich kann, was ich nicht kann. Und ich habe selber mit einer Seite an Seite gearbeitet und bin dann einfach einer Chef geworden. Und das ist vom ersten Tag, wo ich akzeptiert worden. Mhm. Und eigentlich, ja, man muss einfach da.
Ja. Aber du bist ja wirklich ein Unternehmertyp, du hast es im Blut, ich meine, ich beobachte das, wir sind ja Nachbarn.
Ja.
Du hast eine tolle Führung, du hast den Respekt ja erarbeitet und es kommt nicht von ungefähr. Ich glaube auch nicht, dass das in alle Firmen so gut funktioniert. Dieser Übergang, der ist bei euch schon erstaunlich gut über die Bühne gelaufen.
Ja, der Übergang, das kann ich habe das meine 100.000 Male schon gesagt, also unsere Übergabe, die hätte eigentlich verfilmt gehört oder ins Lehrbuch geschrieben gehört, genauso gehört eine Übergabe gemacht heutzutage. Und ich sehe leider Gottes, wie das nicht funktioniert bei anderen Firmen. Und der Papa hat das auch gewusst oder auch gesehen, wie es nicht funktioniert und wie es er nicht haben will. Und ja, es war 2017 Ende des Jahres und dann hat er gesagt, so, jetzt ist es soweit, er mag nicht mehr und er will jetzt, dass ich weiter tue. Ich habe das Glück gehabt, dass ich 5 Jahre schon im Büro die Luft schnuppern habe dürfen, nachdem ich mich außen beweisen habe müssen. Also außen hat mir keiner mehr was vormachen können und innen habe ich es dann noch selber gelernt und das, was mir der Papa die 5 Jahre noch gelernt hat, und das war mein Glück. Mhm. Und der Vater hat gewusst, du, jetzt ist er soweit. Und wenn er es jetzt verhaut, dann ist er nicht mehr schuld.
Ja.
So quasi. Und das ist, ich habe 2017 einen Schlüssel gekriegt, Ende des Jahres nach der Weihnachtsfeier, und gesagt, so, jetzt gehört es dir, jetzt bist du der Ding. Und das dann, war dann lustig, war für mich lustig und für ihn schwerer als wir für mich. Aber er ist dann 4 Monate nicht mehr gekommen, du weißt das selber. Du hast mich gefragt, wo er eigentlich der Vater ist. Und nach 4 Monaten, weiß ich noch, ist das erste Mal gekommen auf einen Kaffee und gefragt einmal, wie es so ist. Und das war die wichtigste Zeit unseres Lebens, die 4 Monate.
Mhm.
Dass da kein, wir haben uns zusammen telefoniert, aber wir haben nichts über die Arbeit geredet.
Ja.
Weil er es wissen wollte und ich wissen wollte. Und ich glaube, nur so funktioniert es, wenn du ständig wieder unter der Matte stehst und passt alles und geht alles, dann wirst du es nicht lernen als Junge.
Ja, ich bin auch der Meinung.
Ich habe sehr viele Fragen gehabt, aber irgendwann bist du stolz genug und sagst, nein, jetzt muss ich es allein lösen. Es bringt ja nichts, wenn ich wieder hochrufe und löst wieder wer für mich. Ich muss es selber lösen und dann bist du irgendwann auf einem Niveau, wo du sagst, so, jetzt kann mir keiner was. Ich habe genug Lehrgeld natürlich.
Ja, aber es gehört auch dazu.
Ja,
logisch. Und ich glaube auch, du musst da schon ins kalte Wasser geschmissen werden.
Absolut.
Dass du richtig schwimmen lernst, auf Deutsch gesagt. Weil wenn du immer mit der Schwimmfliege oder mit einer Unterstützung, dann weißt du es halt nie richtig lernen. Speziell, wenn es in Situationen kommt, wo es nochmal wirklich ernst wird.
Ja.
Da sollst du einfach gewappnet sein. Und da muss man auch die immer mal auf die Schnauzen kriegen.
Absolut, absolut.
Ich meine, bei uns war es ja anders. Wir haben ja den Betrieb nicht übernommen, sondern Server aufgebaut. Und ich für mich Server hat mir oft gedacht, ob es nicht sogar leichter ist, einen Betrieb von null aufbauen, als wir einen jahrelang eingesessenen Betrieb zu übernehmen. Weil du musst ja mit den Stammkunden, die was nur dein Opa schon mitgebracht hat, dann dein Vater und jetzt du weiter betreust, da musst du ja den Bezug erst einmal herstellen wieder. Was der viele Leute interessiert, das gar nicht mehr. Wenn jetzt sie jetzt mit deinem Vater nicht mehr in der Weinrunde sind und sagen, ja, was habe ich mit dem Junior zum da? Ja. Das muss man auch noch handeln.
Absolut, das ist auch heute noch ein Thema und es gibt natürlich, und da darf man ja absolut keinen Kunden besser sein, der was sagen, na du, ich bin mit Ewald oder mit Senior jetzt angekommen und das hat ja passt und du stehst mir nicht zum Gesicht oder taugt mir nicht oder die Jungen, von der die jüngere Generation ist oft so, die was dann auch einer rät und fragt und sagt, du, wo hab's nicht die Fliesen gemacht, ja logisch, bin Grasel, passiert. Öfter, als wie das Gegenteil passiert.
Ja.
Aber natürlich habe ich nicht jeden Kunden auffangen können, den, was wir schon gehabt haben.
Mhm.
Wir haben einige verloren, aber ich mehrere dazugekriege.
Mhm.
Und so wendet sich das Blatt einfach und dreht sich einfach. Jeder hat seinen Kundenstamm sich selber aufgebaut und hat auch mitgenommen. Und zu dem Thema Übergabe, ja, auch halt Neugründung oder Übernahme, konnte ich nicht sagen, was schwieriger ist oder leichter ist. Es ist sicher Parts. Jeder hat sein Backtel zum Tragen. Du hast von null gestartet, hast du dafür deine Leute selber ausgesucht, hast die selber ausgebildet, hast die selber eingestellt.
Mhm.
Ich habe meine Stammkunden, auch meine Stammleute übernommen dürfen.
Ja.
Und habe es aber deswegen leicht gehabt, weil ich habe sie akzeptiert und sie haben mich akzeptiert.
Ja.
Aber natürlich, jeder hat seine Eigenheiten und jeder hat seine Gepflogenheiten gehabt beim Seniorchef und ob jetzt mir das immer passt oder nicht, das sei dahingestellt, aber wir haben es in einer super Lösung, wenn einer was gehabt hat, was ich nicht so gut empfunden habe, ist wird darüber geredet und sagen, gut, natürlich findet man immer einen Weg, wie es geht.
Ja.
Aber das waren natürlich ein paar Kämpfe, habe ich schon gehabt, ja, logisch, mit gewissen, die was schon pensioniert sind jetzt, aber ja, ganz logisch.
Ja, es ist selber so, aber es ist halt auch wichtig, dass man sich nicht auf den Erfolg ausruht,
naja,
was die Generationen davor schon aufgebaut haben. Und das ist halt bei dir auch schön zu beobachten. Du hast den ja, du bist vor 7 immer schon im Büro, du bist auch nach 6 noch da. Und obwohl du schon mehr oder weniger eine tolle Firma übergeben gekriegt hast, haust du die halt voll rein. Und das ist halt wahrscheinlich auch ein ganz wichtiges Rezept, dass man sich nicht auf irgendeinen Erfolg ausruht, weil man muss immer am Ball bleiben. Oder wie siehst du das?
Das absolut, komplett gleich. Das wichtigste Rezept für einen Selbstständigen ist jetzt, glaube ich, wurscht, ob man einen Betrieb hat oder nicht, dass du jeden Tag in der Früh da bist.
Ja.
Oder zumindest da bist.
Ja.
Ich glaube, das Ausruhen, das war das Einfachste, was passiert bei so einer Übergabe natürlich, aber das merkst du dann gleich einmal, wenn die Aufträge ausbleiben, die bleiben halt einfach aus.
Ja.
Die dicken, fetten Jahre, was wir gehabt haben, die sind einfach nicht mehr. Du musst halt wieder kämpfen um die Aufträge und nachtelefonieren und präsent sein am Markt und wir haben Social Media, sind wir gut drauf und behaupte ich mal und das eine oder andere, da akquirieren wir über sowas, aber nein, ich sage, man muss nicht von Montag bis Sonntag arbeiten, auf keinen Fall, da bin ich absolut nicht dafür.
Ja.
Aber man muss die Zeit, was man da ist, nutzen und die muss man knackig arbeiten. Und das tue ich eigentlich, ich bin keiner, der was am Samstag im Büro ist. Wenn es einmal not ist, bin ich da, aber Bemusterungstermine, so eine Sachen, das ist alles kein Problem, das mache ich am Sonntag auch noch, wenn es sehr mehr ist. Aber muss man sich dann, da sind wir wieder bei der Modernität, der muss halt irgendwer am Sonntag noch AI, obwohl man einen Betrieb hat oder nicht, ist das nicht möglich unter der Woche. Natürlich ist es möglich, es ist ein Zeitmanagement.
Ja, natürlich.
Ich bin einer gern, der was in der Früh da ist, aber nicht bis 7, 8 auf Nacht.
Ja.
Da muss dann bei mir jetzt noch um 6 Uhr spätestens Schluss.
Ja, das ist ja auch lang genug.
Ja.
Und sind dann auch 12 Stunden. Wie gesagt, du hast ja einen Haufen Leute und die sind ja gut ausgebildet und die machen ja das nebenbei auch sehr, sehr gut.
Ja.
Aber weil du gesagt hast, die Zeiten sind nicht mehr so rosig, wie es mal waren, die goldenen Jahre sind vorbei. Ich glaube, das ist jetzt natürlich dieser ganzen Krisenzeit geschuldet, die was wir jetzt erlebt haben, angefangen mit Corona, nachher die Bauwirtschaftskrise, nachher überhaupt jetzt die nächste Totalwirtschaftskrise. Jetzt haben wir mal wirklich harte Zeiten durchleben müssen. Die letzten 3-4 Jahre waren echt jetzt mal unangenehm. Aber wenn wir dann das überstanden haben, und ich glaube, wir sind nicht mehr weit weg, jetzt man spürt schon ein bisschen den Aufschwung wieder. Und wer die schweren Zeiten übersteht, der steht halt nachher wirklich stabil da. Und ich bin halt schon der Meinung, dass Handwerk wirklich goldenen Boden hat. Und wenn jetzt sich alles wieder normalisiert, dann glaube ich, ist man mit einem guten Handwerksbetrieb schon gut beraten, wenn man sich auf seine Leute schaut, die gut hält. Weil ich denke, dass Handwerk nach wie vor ein aussterbendes Berufsfeld ist, wo wir einfach schauen müssen, dass wir da wieder junge Leute an die Front bringen, ausbilden, gut ausbilden, weil da ist viel Potenzial da, oder?
Absolut. Also, ja, du sprichst mir aus der Seele. Es ist einfach, Zum Beispiel das Thema junge Leute, das Lehrling ist mir immer schon gewesen. Ich war schon seit 5 Jahren in der Innung, in der Landesinnung direkt und seit 8 Jahren als Beirat dabei. Und da war immer schon mein Thema Lehrlingswart. Ich bin seit 8 Jahren schon Lehrlingswart und bin auf Schulen gefahren und habe das alles gemacht. Und das ist ja mein Hauptthema, was ich als Landesinnungsmeister weiterhin vertreten werde, nur mehr pushen werde, das Thema Lehrling, weil das einfach kommen wird. Wir haben zu wenig Nachwuchs, als was uns ausfällt, also was uns pensionieren. Und das wird noch ein Riesenproblem werden und das Handwerk, das wird mehr wie Gold in den Boden haben. Also ich kann nur jeden Elternteil empfehlen, schickt sich eure Kinder, macht eine vernünftige Lehre.
Ja.
Weil ich sage, in 15, 20 Jahren werden wir zwar da stehen und sagen, da ist eine. Wofür gibt es jetzt noch gute Maler? Es gibt viele Fliesenleger, aber gibt es gute Fliesenleger? Ja. Gibt es gute Maler? Da wird sich die Spreu vom Weizen jetzt die nächsten 15 Jahre massiv trennen, weil ich sehe das in die Berufsschule, was da nachkommt.
Ja.
Und da kommen Kapazunderfirmen, die was 50, 60 Fliesenleger haben und die schicken keine Lehrlinge mehr, weil sie keine mehr haben.
Ja, das ist schon ein Riesenthema.
Absolut bin ich da der Meinung, dass das Handwerk und die Kurve geht wieder nach oben. Wir merken das bei den Aufträgen. Und derjenige, der was halt heute ein paar Stammleute hat und sieht die Jungen in der Kalt und die auch selber arbeiten können und nicht ewig lang der Lehrboss an hinten nach, da kannst du noch schon richtig geil arbeiten und große Aufträge machen und große Sachen umsetzen, da wo halt dann gleich einmal der Rest von den Mitbewerbern sagt, nein, du, geht nicht mehr, da packen das gar nicht.
So ist. Und was nutzen uns ein Haufen Akademiker, die gern Haus bauen, aber wenn es keiner mehr da baut?
Genau so ist es.
Wenn keiner mehr ein Klo da installiert und keiner mehr Fliesen da legt und keiner mehr Decken da spachtelt, dann nutzen uns die Akademiker, die was zahlen können, auch nichts mehr.
Ich muss sagen, das ist das Thema Akademiker, das ist, ich tue keiner Matura was weg, gell, aber das größte Blödsinn oder Nonsens war von einer Organisation, wo ich jetzt auch dabei bin, die Idee, Lehre mit Matura. Also das war der größte Todesschuss, was man jemals machen können. Weil ich absolut der Meinung bin, der, was die Lehre macht und der, was sie den Aufwand tut, eine Matura in der Lehre nachzumachen, der bleibt nicht im Handwerk. Weil was will er mit der Matura bei uns als Fliesenleger? Was willst du da? Bei uns macht man die Meister, das ist die höchste Ausbildung, was man erreichen kann bei uns, so wie bei dir. Ja. Wir können keinen Doktor machen, wir können uns dann anders weitermachen, so wie in Erinnerung oder wie andere Sachen, aber beim Meister ist bei uns Schluss.
Wahrscheinlich war damals der Gedanke, einen Reiz zu setzen, um junge Leute in die Lehre zu bringen, dass man sagt, du, die Matura kannst du bei uns auch machen, war wahrscheinlich irgendwie ein Lockruf.
Und der Schuss ins Knie war das, das war total der blödeste. Hätten sie mich trotzdem gefragt, hätte ich es ihnen gesagt, weil was tut der mit der Matura, wenn der die im Sack hat, der geht dann nicht mehr auf den Bau Stab fressen, so wie man sagt, der sagt dann, okay, jetzt haben wir den Aufwand, du Master mag jetzt eigentlich kaum mehr machen, jetzt gehe ich studieren, ja logisch, und der ist weg, der kommt nie mehr zurück. Und das sind jetzt die Leute, die was nicht nur handwerklich geschicklich sind, sondern das Potenzial hätten für einen Meister, für einen Bauleiter, für eine führende Position, die haben wir verloren.
Ja, lieber allen Podcast-Zuhörer, schön, dass du eingeschaltet hast. Wenn dir der Podcast gefällt, lass uns doch ein Like da oder überhaupt ein Abo. Das darf unseren YouTube-Algorithmus irrsinnig helfen. Darf uns gefallen. Und jetzt viel Spaß beim Weiterschauen von der Folge.
Und mittlerweile wurde ja der Meistertitel mit einem Bachelor gleichgestellt. Das heißt, wir sind ja im weitesten Sinne auch Akademiker.
Logisch, ja.
Und deshalb, ja, bin auch der Meinung, man sollte sich auf die Lehre konzentrieren. Lehrberufe haben extremes Potenzial.
Extrem, ja.
Ich meine, speziell, wenn du halt im Innenausbau tätig bist, so wie du, Fliesenleger, Ofensetzer, wir im Malerhandwerk, ich meine, das sind extrem spannende Berufe. Du siehst am Ende des Tages, was du hast. Du kommst da teilweise auf einen Rohbauer und nach einer Woche hat sich der Rohbauer verwandelt in ein irrsinnig tolles Wohnzimmer oder in ein tolles Haus. Und das ist doch schön. Dieser Erfolg des Tuns, das kann er ja mit Geld gar keiner abgötten.
Nein. Ich habe einmal vor zig Jahren haben wir mal bei der Kufsteinerin ein Interview gegeben und da war ich, glaube ich, kurz, da habe ich einen Gesömbrief gehabt und da habe ich auch gesagt, das Schönste, was da bin ich gefragt worden, das weiß ich noch, was das Schönste für mich in dem Beruf ist oder warum ich das tue. Dann sage ich, die Zufriedenheit am Abend da stehe vor dem Badl oder vor dem Ofen, geschweige denn, wenn man dann einheizen kann oder das Badl dann übergeben kann, und dann sagen, wahnsinnig, das habe ich gemacht. Das habe ich gemacht.
Mit den eigenen Händen.
Das habe ich mit meinen Händen gemacht. Und das hat mich immer schon fasziniert. Fasziniert mich heute noch. Und das ist einfach eine Magie, was das Handwerk bei uns beibringt. Nur dazu sind wir jetzt nicht Wetter, wir sind wetterunabhängig. Mhm. Wir können 365 Tage durcharbeiten, weil wir, wie du sagst, die Minen ausbauen, wir haben schon außen auch, aber das ist, das hält sich mäßig, was wir außen arbeiten.
Ja.
Und von dem her ist eigentlich unser Beruf wunderschön. Nur es ist halt leider Gottes der Beruf Fliesenleger und Ofensetzer kein Elektromechatroniker. Der Name ist einfach so.
Ja, es ist.
Weiß nicht, wenn man einen neuen Namen da findet, ist das dann vielleicht anders. Ich glaube es zwar nicht, weil die Sache bleibt immer noch die gleiche, aber es ist so unbeliebt einfach.
Ich glaube, es macht eine wertvolle Arbeit, es macht viel über Instagram, über die sozialen Medien, es zeigt den Beruf wieder viel mehr. Ja. Und das ist halt auch wichtig, dass man das Image wieder herricht. Ich meine, wir machen auch extrem viel Medienarbeit und da merken wir schon, die jungen Leute sehen, wow, was ist denn das für ein toller Beruf? Ja. Extrem vielseitig. Und ich glaube, das ist schon wichtig. Und da sind halt auch viele, viele Handwerksbetriebe vielleicht nur ein bisschen zu verhalten.
Absolut.
Man kann wirklich stolz sein auf das, was man tut. Und man kann das auch im Internet Absolut. Präsentieren. Und dann, wenn die jungen Leute sehen, wow, vor allem diese Vorher-Nachher-Effekte. Und ganz ehrlich, du kannst als junger Bursch ein gutes Geld verdienen im Handwerk. Ich meine, du kannst ja mal bei der Oma daheim einmal ein kleines Bade auszulegen für ein Taschengeld, jetzt blöd gesagt. Und das heißt in einem Bürojob die Möglichkeit, schwierig. Du kannst jetzt schwer, gut, du kannst bei der Oma sagen, du sollst da Microsoft Word installieren, ja passt, das kannst du ja da.
Ja, das wird halt nicht so oft vorkommen. Aber ich weiß, was du meinst und das ist sicher, ja, das wissen die Leute gar nicht, mit denen kann man gar nicht Werbung so machen, aber es muss man zuerst einmal einer mit einem abgeschlossenen Studium einen Beruf sagen, wo er 3.000 netto oder 2.700 oder 2.500 Euro als Einstiegsgehalt
ja.
Nach der jahrelangen Ausbildung, was er gemacht hat, dann ist er ja meistens 30, 32, 33 einmal gekriegt, weil es einfach der Markt übersättigt ist.
Ja, und wie gesagt, die Nachfrage steigt, das Angebot wird immer weniger und dadurch steigt natürlich auch der Preis und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man in 5 bis 10 Jahren wahrscheinlich als Handwerker einen höheren Stundentarif hat als wie ein Anwalt.
Absolut, wird 1000% passieren, ja.
Und dann werden sich aber viele anschauen und viele werden aber auch lachen, die was gesagt haben, hey, ich habe den Weg zum Handwerker gewählt. Ja. Ich bin heute so froh, dass ich mich nicht für einen akademischen Beruf entschieden habe. Ich war damals auch irgendwo auf der Kreuzung. Und natürlich, meine Eltern hätten das auch gern gesehen, Richtung Studium oder so. Ich bin damals Militärrealgymnasium in Wiener Neustadt gegangen. Da war es Richtung Offizier oder so gegangen. Hat mir einfach nicht gefallen. Es hat mir hinten und vorne nicht gefallen. Und dann bin ich zu einem guten Freund im Malerbetrieb gegangen und habe diese Lehre gemacht. Hat mir das damals gar nicht vorstellen können. Aber heute bin ich heilfroh. Ich bin dann der jüngste Malermeister von Österreich gewesen.
Stimmt, ja.
Und ich bin richtig froh, dass ich den Weg eingeschlagen habe. Und ich kann nur an junge Leute appellieren. Nutzt die Zeit, geht's schnuppern, schaut sich viele Betriebe an und unterschätzt nicht das Handwerk.
Absolut. Weil jetzt das Thema Eltern gesagt hast, das ist einer, wo mir oder ich viel zum Kämpfen habe und wo ich in der Innung meine ganzen mitwirkenden Mitarbeiter sagt, wir müssen das sofort umpolen, wenn das einer sagt. Wir haben ganz oft das Thema bei den Berufsfestivals, wo ich dabei bin, die Schulen, das Klassische, hast du sicher auch schon mal gehört, dass sind Schnuppern da gewesen, der hat sich gut angestellt. Das Gespräch mit den Eltern kommt irgendwann und da sagst du, Berg weiß schon, wenn er anfangen hat, weil es einfach, der stellt sich gut an, der schaut gut aus, der hat eine Kraft, der ist motiviert.
Ja.
Und dann kommt der typische Satz, ja, das ist alles gerecht von den Eltern, aber jetzt probieren wir es zuerst in der Hack oder in der Hasch.
Genau.
Und dann muss ich aber unterbrechen, weil dann haut es mir die Kabine raus. Dann sage ich, wenn er dort zu blöd ist, dann kann er noch zu mir kommen. Oder? Ja, aber ja, das ist
sinngemäß.
Jeder Handwerkerchef hat den Satz schon mal gehört von Eltern. Und da gehören die Eltern einfach dermaßen geschult, weil in 15 Jahren werden wir die nochmal dann interviewen, was die gesagt haben, ob es dann dächt.
Du hast absolut recht. Wir haben auch einige Schnupperer gehabt, die was wirklich gern bei uns angefangen hätten, wo dann von den Eltern das abgelehnt wurde, weil es geheißen hat, nein, der soll lieber in die Spedition gehen oder der soll nur mal in die Schule weitergehen. Interessanterweise ist das Handwerker-Image immer nur zweite Klasse und alles andere wird bevorzugt.
Ja.
Das ist ein bisschen schade. Und wie gesagt, wir zwei können hundertprozentig, glaube ich, bestätigen, dass man in einem Handwerk sehr erfolgreich sein kann.
Absolut.
Ich meine, wir haben beide über 15 Mitarbeiter mittlerweile und haben uns gut gemacht.
Ja.
Ich weiß nicht, mit welchem anderen Job, dass ich mich so herstellen hätte können wie jetzt als Maler. Und da lebe ich halt auch auf, gell, weil mir macht halt das Spaß. Und diese Veränderung, eben dieser Schaffensstolz, das kriege ich in einem Büro nicht zusammen. Jetzt nur mal, wir müssen jetzt schon kurz, wir wollen jetzt die Bürojobs nicht schlecht
machen. Nein,
wir wollen nur einfach mal herausheben, dass unser Handwerk sehr wohl auch ganz, ganz viele positive Aspekte hat.
Generell das Thema Handwerk einfach.
Ja.
Das Werk braucht und es.
Wie gesagt, ohne diese Akademiker oder Bürojobs schlecht zu machen, um Gottes Willen.
Nein, wird's auch nicht gehen, natürlich.
Wir brauchen auch unbedingt Krankenschwestern, Ärzte, Helfer. Das brauchen wir alles. Aber nur mal, ab und zu ist halt einfach schade, wenn die Leute schon bei uns in der Tür waren und eigentlich auch gerne anfangen würden, dass dann nur mal angelenkt werden oder von den Eltern in eine andere Richtung gelenkt werden, wo ich das gar nicht verstehe, weil ich das feiere. Schon in die Augen gesehen habe von dem Buben oder von dem Dirndl und die wirklich gern in unseren Job eintreten würden.
Wie oft ist passiert, dass junge Leute, gerade gestern habe ich mit einem geredet, der was eine Lehre gemacht hat. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, ist der Spangler gewesen oder ist er Elektriker gewesen, der das fertig macht und ist jetzt einer der besten Chirurgen in Wien.
Ja.
Der ist einfach dann und sagt, nein, das ist geil gewesen, das ist toll gewesen, aber irgendwie zieht er zu einem Doktorstudium.
Ja, das steht ja immer noch frei. Ich meine, ich kenne einen Zahntechniker, der hat ganz normal die Lehre gemacht als Zahntechniker, ist halt ein Zahnarzt, der hat danach noch das Studium gemacht.
Ja.
Bei uns im Betrieb haben wir einen Mechaniker und einen Bäcker, die haben den zweiten Bildungsweg gemacht. Ja. Ja, die haben auch später nur eine Zusatzausbildung gemacht, sind heute die begnadetsten Maler bei uns auf der Baustelle.
Ja, das heißt nichts, dass einer ewig bei uns im Handwerk bleiben muss, wenn dann die Leidenschaft noch echt woanders zieht. Ja, aber man ist ja nur da gut, das, was man gerne tut. Deswegen ist ja wahrscheinlich bei dir genauso wie bei mir die Zeit jetzt eher ja wurscht. Natürlich, weil es unser Betrieb ist, aber weil ich es halt gerne tue.
Ja,
aber wenn ich zugesteht war, ich hucke mich bei uns genauso hinten ins Hirschhäck und trinke noch ein Bier, weil ich einfach nicht das Empfinden habe, dass ich Punkt 5 haben muss.
Nein, weil es einfach ein nettes Miteinander ist und man hat miteinander unterm Tag was geschaffen und ich stolz drauf.
Ja.
Und das mit Recht.
Ja.
Weil es sind ja mittlerweile schon wirklich große Herausforderungen, denen was wir ausgesetzt sind. Ich meine, wir machen ja teilweise wirklich Großbauten.
Risiko vor allem haben wir ja zum Drang. Ja.
Und,
die Summen, was wir schon gelernt, ist schon immer so.
Eben, da gibt es auch Pönalen, wenn du nicht zeitlich rechtzeitig mit der Baustelle fertig wärst und so. Da ist schon viel Druck auch dahinter.
Ja.
Und wie gesagt, du hast ja mit vielen Leuten zum Tor. Du hast Lieferanten, die wollen glücklich sein. Du hast Mitarbeiter, die wollen glücklich sein. Du musst deine Miete pünktlich zahlen oder deinen Kredit pünktlich zahlen. Du musst die Banken zufriedenstellen. Du musst eigentlich überall auf so vielen verschiedenen Positionen präsent sein und performen. Und das ist schon eine große Verantwortung.
Ja, absolut.
Und wie gesagt, das ist schon absolut gleichzustellen mit ganz anderen Betrieben, ob das jetzt eine Aktiengesellschaft ist oder sonst was. Wir haben genau den gleichen Druck, ob das heute mehrere Millionen anwirft oder ein paar Tausend. Das spielt keine Rolle.
In unterm Strich sehe ich, geht es ja dann immer nur um das, wir zwar müssen ein Geld verdient haben und so viel, damit wir unsere Mitarbeiter zahlen können, dass die auch einer Sache zahlen können.
Richtig.
Und das ist eigentlich wurscht, ob du Millionen Umsätze machst oder 100.000 Euro Umsätze, wie du richtig sagst. Das Schwierige oder der Kampf jedes Monat ist, einfach so viele Rechnungen da schreiben und so viele Aufträge haben, dass man gute Löhne zahlen kann, dass man gute Mitarbeiter halten kann und dass die eine Sache da zahlen können und auch leben können von einem Job.
Eben. Und
das ist halt die Gratwanderung, weil wir sind ja halt leider Gottes die Stundenlöhne immer noch nicht da, wo sie eigentlich gehörten, weil wir ja immer noch die Handwerker sind, unter Anführungszeichen, und nicht die Mechaniker, die was andere Stundenlöhne haben, aber...
Ja, die Metallerbranche macht das natürlich gut. Wir haben da eine gute Gewerkschaft.
Ja.
Aber ich muss auch sagen, es sollte unterm Strich ja fair bleiben. Ich will unsere Kunden auch keine utopischen Preise weiter verrechnen. Es soll immer nur alles leistbar sein.
So ist
es. Mir ist schon wichtig, dass der Endverbraucher sich unser Handwerk nur davon mag. Unsere Dienstleistung nur bestellen kann, das ist mir schon auch wichtig.
Ja.
Wie gesagt, da müssen eigentlich ganz andere Leute an gewisse Stellschrauben drehen, da sind wir nicht verantwortlich. Aber wichtig ist schon, dass wir natürlich alle unsere Rechnungen dazu.
Das ist, habe ich gerade auch vorgestern diskutiert mit einer in der Innung. Sag ich, das ist ja alles lustig. Ich möchte auch, dass meine Mitarbeiter 6.000 Euro verdienen. Aber irgendwer muss ja das vorfinanzieren können. Das ist halt dann einmal der Endkunde. Und wenn man halt heute für einen Ofen 50.000 Euro zahlen muss, ja, dann wird es halt einfach nicht mehr lang gehen. Und dann das kann halt auch keiner mehr, steht dazu keine Relation. Und das ja, schwierig. Die Gratwanderung ist einfach schwierig. Aber ich glaube, so, wenn wir jetzt sind und sie die nächsten Jahre steigern werden, wir müssen halt schauen, dass das nicht aus dem Ruder läuft, weil, ja, wie gesagt, Löhne zahlen und zahlen und zahlen ist ja alles gar nicht recht, aber irgendwer muss uns ja wieder zurückrefundieren können über Aufträge.
So ist es, so ist es. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass wir eine gesunde Wirtschaft haben.
Ja.
Und ja, wie ich eingangs schon gesagt habe, ich glaube, es geht jetzt wieder in eine bessere Richtung. Man spürt wieder den Aufschwung, es wird wieder rundum in Kufstein speziell, wird wieder viel gebaut.
Ja.
Das ist auch wichtig.
Für uns ist auch, glaube ich, der bayerische Raum interessant.
Ja.
Weil da waren natürlich auch nur weniger Wein. Also wir mit den Efen fahren wir ganz viel aus.
Ja.
Fließen passiert jetzt auch immer öfter.
Mhm.
Also der Standort Kufstein ist generell ein guter Wirtschaftsstandort für einen Handwerksbetrieb. Und da bin ich eigentlich schon stolz, dass wir da wohnen dürfen und arbeiten dürfen, muss man sagen.
Absolut. Also da sind wir wirklich gesegnet. Ich meine, ich kenne Branchenkollegen, die was in Salzburg ihren Standort haben, die fahren teilweise 100, 200 Kilometer zur Baustelle, damit sie Arbeit haben. Wir sind echt gesegnet. Ich meine, wir fahren teilweise nicht länger als 20 Minuten und haben die Arbeit vor der Tür. Und da muss man schon dankbar sein. Gell? Also da
absolut.
Haben die Kufsteiner oder die Tiroler schon eine sehr gute Arbeit geleistet.
Absolut.
Und man muss halt auch dankbar sein an die ganzen Gastronomen und Betriebe, die was immer wieder investieren, sodass wir halt dann auch wieder arbeiten.
Ja, ja, ohne die, das ist ja ein ewiger Kreislauf, ja. Das ist genau so ist es. Ja.
Ja, jetzt machen wir mal einen Abstecher in dein privates Leben. Christoph, du bist ja leidenschaftlicher Jäger und Jäger ist ja auch wieder sehr zeitintensiv. Du bist ja auch manchmal sogar mehrere Tage unterwegs, oder?
Ja, ist richtig. Also wir fahren auch, müssen einmal auswärts zur Jagd fahren und einmal sich andere Länder anschauen. Das tue ich wahnsinnig gern.
Ja.
Nebenbei kann man da noch, ist die Jagd auch was anderes wie daheim in Tirol. Aber bei uns daheim die Jagd, ich bin da aktuell in der Witschnau, bin ich, darf ich jagen, muss man sagen.
Ja.
Und weil du sagst, Thema zeitintensiv, durch das, dass ich früh aufstehe, also die Jagd spielt sich in der Früh und auf die Nacht da.
Okay.
Bis auf jetzt, zur WED-Zeit, jetzt das Kampfjagen, das kostet den ganzen Tag da.
Ja.
Aber das ist einmal im Jagdjahr spielt sich die Kampfjagerei an. Das tut man eigentlich nicht das ganze Jahr. Da tut man sich konzentrieren auf eine gewisse Zeit. Das ist der Oktober, November. Und wenn es noch kalt wird und Oberschneien tut. Aber siehst, spielt sich eigentlich, muss man sagen, ich bin schon oft jagen gegangen und bin trotzdem noch das erste in der vierten Tag gewesen.
Okay, und also das lässt sich zeitlich schon vereinbaren.
Zeitlich lässt sich immer alles vereinbaren und wenn man dann einmal eine Stunde später kommt, dann kriegt es ein WhatsApp an meinen Innendienst oder Außendienst durch. Ich komme eine halbe Stunde später oder wenn ich was geschossen habe oder wenn was zum Versorgen ist oder wenn es einmal zum Hucken bleiben ist auch schon passiert, weil was geschossen worden ist, dann muss das auch funktionieren.
Ja. Super Sache. Ich meine, in Kufstein hat es jetzt einmal das große Raunen gegeben da um die Jagd. Da war ja also halber der Skandal, ich meine, auf das brauchen wir jetzt nicht näher eingehen. Aber es passiert schon was in der Jagd. Und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Beruf, oder? Beziehungsweise ein wichtiges Hobby. Berufsjäger sind ja die wenigsten.
Ja, ich bin da, weil das Wort Hobby habe ich, glaube ich, eh schon das mehrmaligen ausbessert, dass das eine Passion ist.
Ja.
Hobby ist für uns ein Fußballspielen, das hören wir Jäger, wenn nicht so gerne, aber für uns ist das eine Leidenschaft, eine Passion. Und ja, so Natur, so ehrlich und natürlich und so lang, wie es das Jagd schon gibt, so passt das Thema einfach zu mir, zu unserer Familientradition, so 1920 und das ja, so gerne ich einen Anzug einmal habe, aber so gerne habe ich das Jäger gewohnt und einen Hut auf und hocke in so Hütten wie bei dir da. Und mag ich genauso das Leben.
Was man ja wirklich bewundern muss, die Jäger, das ist ja wirklich eine tolle Gemeinschaft, ein großes Netzwerk, die also ineinander wirklich zusammenhalten.
Unglaublich, ja.
Also da wird ja wirklich geschaut.
Was man heute Aufträge schon akquiriert haben, nur durch das, dass man Jäger ist, da muss man ja nicht einmal, ich rede jetzt gar nicht von miteinander jagen gehen, aber die Sympathie, was Jäger untereinander ausstrahlen, das ist...
Weil man halt die gleiche Passion hat.
So ist, ob der Top-Chirurg von Wien oder der der Recyclinghof-Mitarbeiter, das ist, wir reden da das Gleiche. Und wenn wir es gerne gewohnt haben, ist jeder gleich viel wert und jeder gleich viel Durst hat dann jeder. Und das ist einfach interessant bei der Jagerei. Ja, vielleicht ist das beim Golfen wahrscheinlich ähnlich oder bei anderen Hobbys oder Passionen. Aber ich kann es nur von der Jagerei sagen, also das ist... Das
kann man als Außenstehender wirklich so beobachten. Ich meine, mein Onkel ist auch Jäger. Das habe ich schon als Kind mitgekriegt. Ich habe mich für das wirklich nie interessieren können, aber ich verstehe den Hintergrund und ich weiß, dass das wichtig ist. Aber eben schön zum Sehen, dass so eine Gemeinschaften wirklich, wirklich intensiv zusammenhalten.
Ja, und das Thema Nachhaltigkeit ist für uns ja im Ofenbau ja nur wichtiger wie in der Fliesen. In der Fliesen wird es jetzt natürlich auch immer spektakulärer mit die Oberflächenfinishing, was die Italiener, Spanier für uns produzieren mit Ökonomie und Selbstreinigung und. So ist mehr die Jagerei mit dem Wildfleisch.
Mhm.
Wir reden immer von Bio und Bio und Bio.
Ja.
Aber eigentlich müssen sie die Leute bei der Nase hernehmen und sagen, da ist sich jetzt gerade da steht der Gamps, das ist Bio.
Mhm.
Mehr Bio geht nicht.
Mhm.
Es geht nicht mehr Bio wie Wildfleisch.
Das wird stimmen, ja.
Und deswegen kann ich nur den Appell an die Leute, esst weniger Fleisch und esst mehr Wild.
Ja.
Das ist gar nicht so einfach, ein Wild zu herkriegen, aber wenn man mit Jäger redet, gibt einige Großbetriebe, die was sehr gute Wildproduktionen von direkten Jäger kaufen.
Ja.
Und ich habe das ganz witzig angefangen mit meinen Kindern, weil viele noch sagen, ja, aber die Kinder mögen das nicht so gerne. Dann sage ich, nein, das ist ganz falsch. Wir haben angefangen mit einem Faschierten, ein Sugo machen, Spaghetti, Bolognese, was jeder kennt.
Ja.
Haben wir jahrelang nicht gesagt, dass das ein Wildfleisch ist.
Aha.
War nie ein Problem.
Ja, du hast es ja mir auch schon serviert und ich hätte es auch nicht gemerkt. Und du merkst da wirklich nicht, dass da irgendwas nach Wild irgendwie grausig schmeckt oder so. Es schmeckt sogar sehr gut.
Ja, ja.
Du hast ja mittlerweile im Hinterhof deine eigene kleine Metzgerei eingerichtet. Das ist ja wirklich toll. Da können wir ja mal ein, zwei Bilder einblenden von deiner Metzgerei, wie du das lässig hergerichtet hast. Das ist ja erstaunlich.
Ja.
Also da war ich auch wieder begeistert. Auf einmal bin ich hinter uns gegangen und dann war da Profi-Metzgerei. Also, man muss schon sagen, deine Hobbys, die machst du auch mit 150%. Das ist jetzt ein Hobby, oder? Darf ich da jetzt Hobby sagen? Oder?
Da darfst du absolut Hobby sagen. Also ich wollte ja als kleiner Bub oder als Volksschüler, sagen wir mal so, mein Traum war ja Metzger werden.
Ja.
Tatsächlich. Ich wollte wirklich Metzger werden. Ich weiß nicht, warum ich das so gesagt habe. Ich hätte heute die Metzgerei Ritter übernommen. Die gab es noch. Die hätte ich übernommen.
Ja.
Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe.
Da hätte sich der Fritz sicher gefreut.
Der Fritz hätte eine Motzgarde gehabt. Ja, aber irgendwie die Illusion ist mir dann echt irgendwie genommen worden, weil es einfach bei drei Buben schade war, wenn das echt keiner weiterführt, so einen Betrieb. Aber ich habe das nie aus den Augen verloren. Ich war immer bei Metzger dabei und habe das Wild immer mitgeholfen, auslösen. Und irgendwann habe ich gesagt, ich werde mir irgendwann meine eigene Metzgerei haben.
Mhm.
Und der Papa ist auch ein bisschen ein Spinner mit denen. Und der hat das dann auch noch befürwortet und angefeuert. Und dann habe ich gesagt, jetzt geht's los. Letztes Jahr. Und dann habe ich gesagt, jetzt fangen wir an, jetzt haben wir ein kleines Loch. Jetzt zwicken wir ein, zwei Mitarbeiter raus und jetzt bauen wir unsere Metzgerei mit der Wildkamm und der Söch dazu. Und jetzt habe ich eigentlich meinen Traum, was ich eigentlich auch wollte, von der eigenen Metzgerei und eigenen, wir haben jetzt den ersten Speck schon gemacht, den was du auch schon verkostet hast.
Ja.
Und das ist für mich das Endprodukt dann, das vom Jagen geht, den Abschluss tätigen, das Versorgen, das dann in der, wo es versorgt wird, dann veredeln. Das ist, da konnte ich rein, weil für mich gibt es da nichts Schönes.
Tolle Sache.
Wenn wir dann alle auf dem Tisch sitzen, ein Glas Wein und das dann essen,
man schmeckt auch die Leidenschaft. Und das ist jetzt ein guter Übergang. Es steht ja die 105-Jahr-Feier bevor.
Ja.
Die wird ja ausgerichtet im Hotel Andreas Hofer und der Sappel Thomas ist ja auch ein leidenschaftlicher Jäger. Ich gehe davon aus, dass uns da ein gutes Wild serviert wird, oder?
Ja, da werde ich noch nicht zu viel verraten, aber die 100-Jahr-Feier, die gibt es. Ja, 105-Jahr-Feier, ja, die gibt es. Und die wird austragen beim Hotel Andreas Hofer, beim lieben Thomas und der Sabine. Ja. Eine mittlerweile sehr gute Freunde von uns zwei, darf ich sagen.
Stimmt, absolut.
Von einer Kundschaft, eigentlich muss man sagen, ist das eine Freundschaft geworden.
Ja.
Und darum bin ich sehr dankbar und für mich war ganz klar das Fest. Ich habe leider das, warum 105 vielleicht, dass man das aufklären kann. Zum 100-Jährigen war ja Corona.
Ja,
und dann haben wir es leider dreimal probiert und einmal sogar waren wir 4 Tage davor.
Ja.
Und dann haben wir das einfach gesagt, so, und jetzt mag ich nicht mehr. Jetzt sind 10.000 Euro verbrennt worden für ein Chorfest mit Einladungen und bibabo. Und jetzt habe ich gesagt, so, und jetzt mag ich nicht mehr. Und jetzt haben wir dann gesagt, ich und meine Frau, die Steffi, nein, das so lasse ich es auch nicht auf mir sitzen, weil ich habe dann durch den Büroanbau ein 50 Jahre, 60 Jahre, 70 Jahre, 80 Jahre Jubiläumsalbum ausgerahmt, das, was meine Vorgänger gemacht haben.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, nein, eigentlich bin ich die schuldig, ganz klar bin ich die schuldig, dass sowas, ich meine, ich weiß gar nicht, wie viele Firmen das gibt in Kufstein überhaupt, die 100 Jahre erreicht haben. Ich glaube, in Tirol bin ich definitiv der älteste Fliesenleger und Ofensetzerbetrieb.
Ich glaube, ja.
Auf Bundesebene kann ich es nicht sagen, weil das ist schwierig zu herauszufinden, aber ja, und nur, das hat uns nur recht gegeben, das ordentlich zu feiern, und das werden wir da. Und da ist der Thomas mit seiner Hotellerie und Seele, was eine unzähligen Seele, der bietet für jeden was, und das war ganz klar für uns, dass das da innen passieren muss.
Tolle Geschichte. Also Christoph, jetzt fasse ich nochmal zusammen abschließend. Du führst jetzt die Firma Grasl Fliesenleger Ofensetzerei in der vierten Generation. Sehr erfolgreich, bist leidenschaftlicher Jäger, Hobbymetzger, Vater von zwei tolle Kinder, Ehemann, toller Vermieter. Wir sind gern bei dir im Haus. Echt schön, dass ich dich kennen darf. Schön, dass du bei uns auf der Alm herum zu Gast bist. Und danke für den Einblick in die Firma Grasl.
Bitte gern.
In die Chronik ein bisschen. Und dass du uns auch teilhaben lassen hast an dem tollen Beruf Handwerk. Und ja, was soll ich nur sagen? Hat mich total gefreut, war ein sehr aufschlussreiches, spannendes Gespräch. Und vielen, vielen Dank
dafür. Ja, ich sage nochmal abschließend, danke für die Einladung. Bin wahnsinnig gern gekommen. Leider muss ich jetzt wieder in die Firma fahren. Ich würde noch gern mit dir in den Tag da verbringen. Aber es nützt ja nichts. Wir müssen wieder zurück. Und ja, ich sage danke, und das war meine Ehre.
Super. Vielen Dank. Schön, dass du da warst.
Danke, Christoph.